Merci, Jury, bedeutet auch, schickt uns eure Top 10 bis zum 10. April.
Die Merci Jury 5 wird wieder das Ergebnis der Jurys 1 bis 4 plus eure Votes, die wir einfach dazu rechnen.
2019 gewann die Niederlande mit Arcade von Duncan Lawrence.
2020 Island und Dadi Freire mit Think About Things.
2021 Litauen mit The Roop und Discotheque.
Und 2022, ja, das entscheidet auch ihr.
Und weil ihr auch voriges Jahr so brav unpatriotisch gewesen seid, gilt auch dieses Jahr, you can vote for your own country. Das Auseinanderdröseln und Hochrechnen danach ist immer irgendwie mühsam und jetzt haben wir mittlerweile Hörerinnen und Hörer aus ganz Europa. Also wählt einfach, wonach euch ist.
Genau, und eure Top 10 schickt bitte an marco@mercicherie.at. Ihr findet das eh alles auch in den Shownotes. Aber ihr könnt auch einen Kommentar hinterlassen auf unseren Social-Media-Seiten oder schickt uns Direct-Messages. Und es ist der 10. April, weil danach ist Ostern und das fahren wir auf Urlaub.
Merci, Jury. Der Eurovision Song Contest Podcast aus Wien und Graz.
Mir gegenüber sitzt Alkis Vlasakakis.
Und mein Vis-a-vis ist Marco Schreuder.
Und das Thema heute Merci Jury 2. Und danach werdet ihr auch erfahren, warum Alkis doch nicht in Graz ist.
Natürlich wollen wir euch in diesen schwierigen Zeiten unterhalten, aber die Ereignisse in der Ukraine lassen uns freilich immer noch nicht unberührt. Aber gerade eine internationale Community wie die Song Contest Community kann ja hier auch Hilfe und Antwort sein und Lebensfreude gegen Krieg und Putinismus geben.
Aber gerade deshalb wollen wir auch Kalina ans Herz legen. Was ist Kalina? So heißt die neue Single von Go Away aus der Ukraine und die Einnahmen gehen an die Ukraine-Hilfe. Also kauft und streamt auf Teufel kommt raus.
Weniger ans Herz legen wollen wir euch Polina Gagarina aus Russland und Natalia Podolskaya, ebenfalls aus Russland.
Unterstützerin. Nein, aus Belarus.
Ja, mittlerweile ist sie russische Staatsbürgerin.
Ah, ja. Du weißt ja schon wieder mehr als ich.
Ja. Jetzt bin ich mal der Nerd. Unterstützerinnen sind sie nämlich vom Krieg. Sie unterstützen Putinismus, die Bomben auf Städte, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser und wissenschaftliche Institutionen. Wir sagen dazu jetzt.
Was es in schwierigen Zeiten auch nicht mehr geben wird, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu den ESC-News sozusagen, das sind Shaming-Preise. Der NDR etwa hat das Hot or Not abgeschafft, kannst dich erinnern, Alkis.
Ja.
Das waren diese Duellwettbewerbe und am Ende gab es den heißesten Typen und die heißeste Frau der Saison. Und eigentlich finde ich das ganz gut so, dass das jetzt Geschichte ist und es das nicht mehr gibt.
Ich will eigentlich nur Magic Moments haben und das ist dann egal, wie die Leute aussehen. Die sollen einfach nur einen tollen TV-Moment uns präsentieren. Genau. Ebenfalls Geschichte ist auch der Barbara Dex Award. Alljährlich wurden diese Preise ja seit 1997 verliehen, bis 2019 für das schlimmste Outfit, aber bereits da bröckelt es und es wurde der Preis für das auffälligste Kostüm. Jetzt wurde das Dress-Shaming komplett abgeschafft. Die Erklärung dazu, die Macherinnen haben sich einfach gedacht, man kann so eine alteingesessene Institution wie den Barbara Dex Award nicht reformieren. Sie wollen sich einfach was Neues dazu überlegen, weil es war eigentlich die Preisträger waren teilweise nicht das schlimmste Outfit, sondern wirklich ein sehr auffälliges Outfit. Ich denke da nur an Conan Osiris.
Das war großartig.
Großartig. Ne? Also, wo sie dann teilweise textile Kunstwerke anhatten. Ja, die sind dann ein bisschen kostümig oder so. Ja, manche Preisträgerinnen haben auch tatsächlich, kleine Verkehrsunfälle angehabt. Geht was zu.
Ich meine, ein bisschen lustig machen kann man sich ja darüber, man muss ja nicht auf das Shaming auch noch einen draufsetzen, denke ich.
Genau.
Aber während die Pre-Partys, die laufen ja jetzt gerade wie wild dieses Wochenende, Barcelona, also wenn ihr es gehört habt, diese Episode, ist das schon vorbei. Dann kommt noch London, Amsterdam, Tel Aviv, das geht alles weiter. Und viel wichtiger natürlich, unsere Merci-Jury geht auch weiter. Sollten uns keine Omikron-Fälle dazwischen kommen.
Ja.
Übrigens ein Song, den wir in der Merci-Jury knapp nicht besprechen können, ist Das Meer von Anger. Fast wäre es nämlich diesem Südtiroler Duo gelungen, Österreich in Turin zu vertreten. Aber am Ende entschied sich die neue ORF-Programmdirektorin Stefanie Greuß-Horowitz dann doch knapp für Lumix featuring Pia Maria. Aber jetzt könnt ihr euch selbst ein Bild und auch Ton machen, weil es gibt auch ein Video. Wir verlinken das in den Shownotes. Und dann könnt ihr vergleichen zwischen den beiden und eine kleine Merci-Jury-Zwischenrunde einschieben. Wie viele Punkte gibt ihr dem Anger und Das Meer? Alkis, wir haben zwei Gäste und zwar bei uns ist ja Simone. Jeder kennt sie vom Eurovision Song Contest 1990. Herzlich willkommen, Simone.
Ich freue mich sehr und ich muss auch an der Stelle sagen, es ist eigentlich mein erster Podcast.
Wirklich?
Und das gleich mit euch.
Ja, wir fühlen uns geehrt. Und bei uns ist Christian Ude. Hallo.
Auch herzlichen Dank für die Einladung und für mich ist es auch das erste Mal,
wirklich,
muss ich sagen, der erste Podcast, an dem ich aktiv teilnehme.
Viele Song Contest Fans werden sich an dich erinnern, weil du warst sogar mal Spokesperson für Punktevergabe.
Für die österreichischen Journalisten, das war 2016.
Also die Zoe,
ja, genau. Ja. Mit wie die Zoe dann nach Stockholm geschickt wurde.
Genau. Simone, mit dir wollen wir uns natürlich sowieso noch mal genau erinnern an deine wunderbare Zeit in Zagreb 1990.
Lange her.
Wir haben uns nur gedacht, in die Merci-Jury passt das jetzt irgendwie, das ist dann so viel zum Erzählen. Wir nehmen danach noch eine zweite Episode auf und dann erinnern wir uns noch einmal gemeinsam, oder?
Schön, ja. Ich freue mich.
Und ich kann noch nicht genau sagen, wann wir es ausstrahlen, weil jetzt ist ja gleich die Hochsaison 2022, aber danach werden wir eine Sonderepisode nur Simone machen.
Ja, hoffentlich lebe ich dann noch.
Jetzt ist quasi Advent und Weihnachten, gell, für die Song Contest Fans.
Und lieber Alkis, du bist in Wien und nicht bei uns in Graz. Dich hat's erwischt?
Nein, auch mich hat es erwischt. Ich bin Corona-positiv mit sehr leichten Symptomen. Also bin ich zu Hause in meiner kleinen Quarantäne, aber natürlich mit meinem geliebten Mikrofon.
Wir wünschen dir natürlich gute Besserung, lieber Alkis.
Ja, alles Liebe. Aber wir sehen
Dankeschön.
Dich ja.
Simone, verfolgst du den Eurovision Song Contest noch?
Ja, natürlich. Also ich bin da schon regelmäßig mit dabei. Und verfolgt es auch, wie sich der Song Contest verändert und was da so abgeht. Wie man das so schön sagt, der Christian ist natürlich der Ultra-Experte, aber so was so den normalen Konsumenten vom Fernseher betrifft, da glaube ich, bin ich ganz gut dabei.
Okay. Und wir, also wie wir uns kennengelernt haben, das war ja mein erster Song Contest als Reporter 1991 in Rom. Und die Simone war auch in Rom, weil sie für eine große österreichische Tageszeitung eine Kolumne geschrieben hat, also quasi ihre Betrachtung von Thomas Forstner in Rom. Und da hatten wir zufällig auch die Zimmer damals im Hotel nebeneinander und weiß noch, dass wir auch gemeinsam dann nochmal shoppen gegangen sind und da haben wir begonnen, uns anzufreunden.
Was habt ihr euch gekauft?
Irgendwelche
Kleider? Ich glaube schon, also beim Shoppen bin ich immer vorne. Nicht nur in der Steiermark, auch in Rom damals. Gell? Aber Christian, wenn man so jetzt diesen Song Contest hernimmt, das war ja ein typisches Beispiel, was leider Österreich des Öfteren passiert ist. Das hat alles wunderbar dort angefangen. Wir hatten Traumwetter, glaube ich. Ja. Der Trevi-Brunnen und... Und dann leider kam der große Absturz.
Dort mit Venedig im Regen, ja. Aber es war dann schon spürbar, weil die Kollegen, also die Journalistenkollegen zu mir gesagt haben, was habt denn ihr da für einen komischen Sänger in diesem fliederfarbenen Kostüm und so. Also wir sind schon ein bisschen belächelt worden. Und damals die Plattenfirma Warner Music, die hat fest dran geglaubt, dass das was wird. Aber es wurde dann eben nichts.
Leider. Thomas Forstner war ja voriges Jahr bei uns zu Gast und hat auch über seine Höhen und seine Tiefen gesprochen. Und er versucht ja jetzt gerade ein Comeback auch mit neuer Musik. Stimmt, und sie ist dann nach Jahrzehnten wieder zurückgekommen. Ja. Du warst ja nie weg, Simone.
Ja, kann man so sagen. Ich sage immer, das ist bei mir ähnlich wie bei der Nena. Wird es wahrscheinlich immer geben. Mal mit vielleicht mehr Hits, mal mit weniger Hits, aber ich kann mir ja generell ein Leben ohne Musik gar nicht vorstellen. Das bin ja einfach ich. Ich könnte mir das, solange ich das irgendwie selber möchte, nicht vorstellen. Das ist, also auch jetzt in der letzten Zeit, die ja für uns alle doch sehr schwierig war, habe ich trotzdem irgendwelche anderen Songs gesungen, war bei Masked Singer. Da muss man sich dann halt andere Herausforderungen suchen. Aber auch das war für was gut, weil da habe ich ganz viel noch für mein Leben und für mich dazulernen können.
Du bist für mich jetzt immer die Lipizzanerin.
Ja, genau. Ich hab meinen Pferdekopf auch geliebt.
Aber ich habe mir auch immer gewünscht, dass die Simone noch einmal zum Song Contest fährt. Einmal hast du es ja probiert, damals mit Radio. Da hat die Petra frei gewonnen. Aber ich dachte, das wäre schön, wenn sie noch einmal fährt.
Ich habe es der Petra vergönnt. Also wir haben jetzt auch vor kurzem zusammen was gesungen, aber einfach so ein Spaß. Und ich muss sagen, ich habe ihr das damals wirklich vergönnt, weil sie ist so eine liebe Kollegin und es war einfach zu früh und es war nicht der richtige Titel. Und ja.
Christian, weil wir haben noch gar nicht gesagt, du schreibst für die Kleine Zeitung. Genau. Wir sind ja hier, wir müssen ein bisschen Werbung hier auch machen. Die Kleine Zeitung, die eigentlich ist die größte Zeitung, kann man sagen, der Steiermark und Kärntens.
Die größte im Süden Österreichs und die zweitgrößte Tageskaufzeitung hinter der Kronenzeitung. Und ich bin damals eben, da war ich noch freier Mitarbeiter, bin ich eben 1991 zum Song Contest entsandt worden.
Und seitdem immer?
Nicht, weißt du, Österreich hat ja auch passiert. Ja. Also ich war nicht immer dabei, aber bei sehr vielen. Also besonders schön war oder lustig war natürlich das Jahr mit Alf Bäuer in Riga. Dem haben wir auch sehr viel Spaß gehabt, weil der ja wirklich sozusagen alle genacht hat.
Mit René Berto gemeinsam.
Genau, bei den Pressekonferenzen. Aber durch den Song Contest habe ich sicher auch Städte kennengelernt, eben wie Tallinn oder Riga oder Mill Street, wo man sonst in Irland, oder auch Kiew, also zweimal, wobei ich in Kiew beim zweiten Mal nicht war, weil da war ich ja selbst in der österreichischen Fachjury und da sitzt du ja dann in Wien. Im
Sendezentrum. 2017 warst du Fachjury.
Da war ich mit.
Wem hast du 12 Punkte gegeben?
Ich habe damals 12 Punkte den 3 Niederländerinnen gegeben.
Oh, gee.
Ja. Und ich war damals in der Jury mit Zoe Straub, jemanden von Universal Music, dem Andy Zaratnik und dann die Zweitplatzierte hinter Zoe im Vorentscheid, die Ellie V.
Ja, ich kann mich noch erinnern. Die war super. Ja.
Jedenfalls hat der Portugiese damals, also der tatsächliche Gewinner, hat nicht die 12 Punkte von uns bekommen. Das weiß ich noch. Aber da habe ich auch gemerkt, wie rasch das geht, weil sozusagen die Person neben mir hat ihn auf Platz 23 gesetzt. Ich habe ihn auf dritten oder vierten Platz gehabt. Die Zoe, glaube ich, auf dem ersten. Und da habe ich schon gesehen, das wird sie nicht ausgehen für 12 Punkte. Also wenn man nachher oft so schimpft über die Fahrer, und wenn man da selber mal dabei ist, dann sieht man, man darf es nicht zu ernst nehmen.
Ich glaube auch.
Ja. Aber du bist ja auch noch immer sehr aktiv, Simone. Ich habe gerade noch nachgeschaut. Du singst ja jetzt auch ein Benefizabend Schlager für die Ukraine. Das finde ich großartig.
Ja, da bin ich mit meinem Charlie dabei und das ist natürlich Ehrensache. Ich meine, jeder Künstler, glaube ich, der engagiert sich in irgendeiner Sache für das, was wir eigentlich jetzt im Moment leider alle miterleben müssen und tagtäglich so mitbekommen, wer hätte das gedacht. Und mir ist das auch sehr wichtig. Also ich bin da mit vollem Herzen dabei.
Aber Alkis, let the show begin.
So, dann schauen wir uns jetzt mal gemeinsam Frankreich an. Alexis Morvan-Rosius nennt sich Alvan, stammt aus Rennes und hat sich mit der Vokaltruppe AS zusammengetan, um den Song Foulen in seiner keltischen Heimatsprache bretonisch beim französischen Vorentscheid zu singen. Er gewann bekanntlich und so fährt er nach Turin. Alvan macht schon seit 2016 elektronische Musik in der Bretagne, die für diese Musikrichtung recht bekannt ist. Das weibliche Gesangstrio AS benennt sich nach einer mythologischen bretonischen Figur und es singt traditionell bretonische Musik, die man Canadiscan nennt. 1996 gab es schon mal einen bretonischen Song beim Song Contest. 2022 ist es wieder soweit. Fulen.
Simone, was sagst du zu Frankreich? Wie hat es dir denn gefallen?
Tja. Also ich sage mal, was mir gefallen hat. Ich bin immer zuerst fürs Positive. Ja, mir gefällt dieses Multikulti mit der bretonischen Sprache, das ist natürlich sehr mutig, weil wenn man es jetzt mit Französisch vergleicht, würde ich immer natürlich Französisch, ich persönlich, den Vorzug geben. Also ich hoffe, der Mut wird belohnt. Was ich gut finde, ist, dass es sehr modern ist. Ich glaube, vom Zeitgeist her gar nicht so falsch, weil ja sowieso jetzt dieses Multikulti total angesagt ist und dieser Elektropop und so. Der Sound ist so mächtig, Bühnenshow ist sehr gut. Aber wenn es nach meinem persönlichen Geschmack geht, ist es nicht so meine Musik. Ich mag mehr so die richtig melodiösen Lieder. Mhm. Aber sie haben sich Mühe gegeben. Und ich hoffe, dass am Ende Frankreich ganz gut abschneiden wird. Sie haben sich's auf jeden Fall verdient.
Wie viele Punkte gibst du ihnen?
Ja, das ist jetzt schwer.
Ja, das wird jetzt ein paar Mal passieren.
Aber ich glaube, ich würde zwischen 6 und 7 arbeiten. Ja. Dann sagen wir 7.
Man schaut sehr hoch. Ja.
Großzügig.
Ja. Bist du strenger?
Ja, ich werde 6 Punkte geben, aber ich bin halt so zwiegespalten, weil die Bretagne ist für mich wirklich wie eine zweite Heimat, wo ich schon einfach sehr viel Zeit meines Lebens verbracht und gelebt habe. Und mir gefällt halt dann bei bretonischen Liedern sowas Originales wie Dana Brass 1996 besser als jetzt mit dieser Folk-Trends-Mischung. Und der Gesang von den Damen geht mir ein bisschen auf die Nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. Dadurch, dass man Bretonische nicht versteht, also obwohl ich dort so oft war, ich kann gerade Jamat und so sagen, Prost, aber man könnte auch glauben, wenn man die Augen schließt, das ist ein Lied aus der Ukraine oder aus irgendeinem anderen Land. Also, aber ich glaube, es wird ganz gut ankommen durch die Show und weil wir heuer eben so viele Balladen in diesem Jahrgang haben.
Mir gefällt es schon gut. Mich erinnert es sehr stark, vielleicht kannst du dich erinnern, 2007 war das, glaube ich, Elitsa und Stojan, Voda. Das war ein bulgarischer Beitrag, das stimmt. Sehr ähnlich, übrigens der Drummer, der dieses Jahr für Bulgarien ja wieder antritt, mit einem ganz anderen Sound. Aber das erinnert mich ein bisschen an dieses Voda. Mir gefällt es schon gut, diese Mischung aus einerseits diese folkloristischen Elemente aus der Bretagne mit einem modernen Elektro-DJ-Format. Ja. Und die Bretagne ist sehr berühmt für starke elektronische Musikszene. In Rennes gibt es eine extrem lebendige Szene an DJs. Da kommt der Alban auch her. Und ich muss auch sagen, ich schaue mir den Alban auch ganz gerne an. Ja, ja. Das muss ich schon sagen. Und ich gebe, es ist auch nicht mein Lieblingssong dieses Jahr, aber ich gebe Frankreich 7 Punkte. Alkis.
Ja, ich bin da fürchtig der Ausreißer, weil ich liebe es sehr, sehr, sehr. Und es geht mir in die Beine. Ich finde es gut. Ich finde es wunderbar, dass es wieder mal eine andere Sprache zu hören ist. Ich finde den Text, so man den Untertiteln glauben kann, wirklich lustig. Entsprechend denke ich mal, mit 10 Punkten von mir sind die gut bedient.
Mhm. Na ja. Das ergibt dann doch eine hohe Summe. Ich muss aber auch sagen, ich habe mir den französischen Vorentscheid angesehen und da wären einige Lieder dabei gewesen, die in Turin nicht schlecht abgeschnitten hätten. Also die Franzosen haben sich heuer schon bemüht und dass sie eben auch dieses gesamte Frankreich zeigen. Wir hatten eben schon Korsika, wir hatten eben einmal schon die Bretagne, dann war heuer ein Duo, das von Madagaskar nach Toulouse übersiedelt ist. Also die zeigen schon die Bandbreite.
Ja, sie haben auch Gebiete, also Neukaledonien und La Réunion war dieses Jahr ja auch dabei.
Genau, ja.
Und beim Song Contest selber fehlt es allerdings noch, das wäre auch mal schön, zum Beispiel, also Korsisch hatten wir, Bretonisch hatten wir zum zweiten Mal, Okzitanisch wäre noch mal ganz schön, das auch beim Song Contest zu hören. Ja. Aber
bevor ich jetzt googeln muss, wo ist denn Occitanien?
Languedoc, das ist dort im Süden Frankreichs, so rund um Montpellier, wenn du so willst.
Ah, okay.
Gut. Ich weiß es, weil mein Ex-Freund, der ist ein Occitanisch-Professor.
So lernt man am besten Geografie.
Ja, wieder was gelernt.
Da ist es sehr verwandte Sprache mit dem Katalanischen. Ja. Aha. Mhm. Aber jetzt gehen wir nach Armenien. Rosalyn heißt die Sängerin und das Lied heißt Snap. Die armenische Sängerin machte vor allem durch ihre Beteiligung an der Single King mit der sehr bekannten amerikanischen Popsängerin Ciara von sich reden. Dies war auch gleich ihre Debütsingle, da sie unter Vertrag eines US-Labels steht, aber eben ein Label, das von Armenien in den USA gegründet wurde. Rosa Constandian heißt sie eigentlich und will es ihrer Kollegin Malena gleich tun. Die hat nämlich den Junior Eurovision Song Contest ja erst vor kurzem gewonnen für Armenien. Dort wollte übrigens die gute Rosalyn auch, nämlich 2013, im armenischen Junior Eurovision Vorentscheid, hat sie dann aber nicht gewinnen können. Ihr Song dieses Jahr heißt, so wie eine berühmte Elektro-Disco-Band der 90er, Snap.
Lieber Christian, was hältst du denn davon?
Gefällt mir persönlich sehr gut, also sowohl die Stimme als auch die Komposition. Man weiß natürlich nicht, woher dieses Lied kommt, wenn jetzt nicht Armenien draufstehen würde. Es könnte genauso aus den USA kommen. Und irgendwo habe ich auch gelesen, dass diese Sängerin die erste Armenierin sein will, die ein internationaler oder weltweiter Popstar wird. Also sie hat offenbar schon ein gutes Netzwerk und ist sehr ehrgeizig. Die Frage ist bei diesem Lied dann, wie es live auf der Bühne umgesetzt wird, ob es dann 3 Minuten die Spannung hält. Aber es berührt, aber es kann natürlich auch ein bisschen untergehen beim Song Contest. Aber ich wünsche Armenien einen hohen Platz und gebe 8 Punkte für Armenien.
Also es gibt beim Eurovision Song Contest immer jedes Jahr eine Kategorie für mich, die nenne ich die Radiosongs. Mhm. Und die sind dann oft so kommerziell erfolgreiche Nummern, die aber den Song Contest selbst nicht gewinnen können, weil sie nicht stark genug sind für diesen Fernsehmoment, für dieses 3 Minuten Drama, wo du dranbleibst. Das ist so ein Song, den höre ich so, wenn ich im Zug sitze und meine Kopfhörer so nebenbei so im Hintergrund Musik laufen habe und die Landschaft rauscht so an mir vorbei. Das ist so der ideale Song für so einen Moment. Ne? Das ist ein Radiosong. Und eigentlich gefällt er mir sehr gut, er ist tatsächlich sehr unarmenisch, weil gerade aus Armenien ist man mehr so Kele-Kele gewohnt, ne? Dann richtig so ein Folklore-Dancefloor. Ja? Aber ich glaube, das wird sowas, könnte wirklich so ein Radiohit wie Franz werden, wenn die das gut machen. Ja? So beim Song Contest irgendwie vielleicht auf Platz 10, aber dann in den Radios, in den Airplay-Charts dafür. Und mir gefällt das ganz gut. 8, ja, ich bleibe bei 7. Und du, Alkis?
Ja, also mir fehlt ein bisschen der Höhepunkt bei dem Ganzen. Es, wie du sagst, das plätschert ein bisschen vor sich hin. Es ist recht schön, aber irgendwann einmal, das haben wir jetzt schon gehört. Irgendwie schleicht sich dann das Gefühl ein der Wiederholung der Ewigen. Ich sehe einfach keine Steigerung, ich sehe keinen. Es packt mich nicht und deswegen gibt es für mich dafür nur 5 Punkte.
Simone?
Es ist schon viel gesagt worden, das ich auch sagen wollte. Deswegen habe ich jetzt wirklich überlegt, was ich jetzt noch sage, weil ich mich nicht wiederholen will. Aber ich glaube, bei mir würde es jetzt darauf ankommen, wie der Auftritt dann rüberkommt mit dem Live-Gesang, wie sie auf der Bühne auf mich dann wirkt an diesem Tag. Aber der Song ist was für meine Playlist. Hm. I love it. Und ich würde deswegen 8 Punkte geben, weil ich Singer-Songwriter sehr mag und weil es für mich authentisch ist. Die hat es vielleicht auch selber, wahrscheinlich hat sie es selber geschrieben. Auf jeden Fall glaubt man das oder denkt man das, wenn man das hört und sieht. Und ja, das Mädel und der Song ist das für mich wert. Da sind Wertigkeiten da und das schätze ich.
Wir haben ja schon gesagt, gell, wir wünschen uns einmal einen armenischen Sieg, weil wir beide, Christian, einmal gerne nach Armenien fahren wollen würden. Alkis kommt auch gerne mit, glaube ich.
Da stehen noch ein paar Länder auf unserer Liste.
Ja, genau. Ist ganz oben auf meiner Liste.
Aber die Armenier haben mir schon öfter gut gefallen. Also ich erinnere mich an dieses Apricot-Tweet.
Apricot Stone.
Ja, Stone, ja. Genau.
2010.
Das war Apricot auch schön Stone. Inszeniert. Und
also mit der Baum, der dann so gewachsen genau. ist. Ja.
Und mir hat aber auch diese Gruppe aus Armenien gefallen, die in Wien aufgetreten ist. Die kam zwar ins Finale, aber war dann nicht so hoch. Und eine von dieser Gruppe hat bei dieser Nummer mitgearbeitet, habe ich irgendwo gelesen.
Bei Snap, ja. Ist gut, dass man
Redakteur dabei hat. Was der Christian alles weiß. Ja.
Alkis, jetzt kommen wir in dein Land. Eigentlich dürftest du nicht mitstimmen.
Richtig. Wir kommen nach Griechenland und es ist Amanda Yoryadi Tenfjord, Die Together. Die derzeit wohl international erfolgreichste Popsängerin Norwegens, Sigrid, ging in dieselbe Klasse wie unsere Amanda Tenfjord, die einen griechischen Vater und eine norwegische Mutter hat. Bekannt wurde sie in Norwegen als Amanda Tenfjord. Als Vertreterin Griechenlands bekam der Vatername Yoryadi wieder dazu. Sie begann schon früh mit Musik und Auftritten, studierte aber zusätzlich noch Medizin. Die Musik gewann langsam Oberhand. Sie hat sogar beim legendären Roskilde Festival 2020 hätte sie auftreten sollen. Aber, wie wir wissen, kam dann eine gewisse Pandemie und sie widmete sich wieder der Medizin. Intern wurde sie eben vom griechischen Sender ERT ausgewählt, um mit ihrem mit Björn Helge Gammelsæter selbstgeschriebenen Song Die Together in Turin anzutreten. Marco, was hältst denn du davon?
Also ich habe ja eine Vorliebe für Lieder, in denen man die Liebe beweist, indem man sagt, man würde mit diesen Menschen sterben wollen. Und dann keiner hat das so schön gemacht wie der Morrissey von den Smiths, als er gesungen hat, to die on your side is such a heavenly way to die. And if the double-decker bus crashes into us. Aber sie singt es auch, also sie will ihn halten, wenn man gemeinsam stirbt und macht dann aber Urlaub auf einer schönen Insel. Also ganz verstanden habe ich es noch nicht. Es ist ein Song, von dem ich mir denke, er müsste mir gefallen. Ich auch den Wert des Songs erkenne, aber er berührt mich überhaupt nicht. Er erreicht mich nicht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann noch ganz wenig damit anfangen. Es ist sehr bombastisch von der musikalischen Aufbau her. Sie singt es schön, aber es ist, ich will ja nicht gegen Griechenland sprechen, wenn der Alkis da ist. Und
besser ist es.
Und, aber ich kann leider dem Song auf nicht mehr als 5 Punkte geben und das mache ich. Dieser 5. Punkt ist dir zuliebe, sonst wären es 4.
Oh, danke. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass diese Nummer und die Nummer aus den Niederlanden von Steen tatsächlich die Art Balladen sind, wie man sie irgendwie 2022 noch schreiben und singen kann. Und ich liebe, liebe, liebe diese Nummer genauso sehr. Deswegen gebe ich 10 Punkte und ich würde es wahrscheinlich auch geben, wenn es nicht aus Griechenland käme. Ich sage es nur im Vorhinein, nicht, dass die Leute glauben, ich bin
und dein Mann?
So biased. Mein Mann hat die Nummer, glaube ich, noch nicht gesehen.
Wir haben mal
aber das wenn so er gemacht. Was anderes als 12 gibt, wäre ich sehr, sehr traurig. Und das würde er spüren.
Okay. Simone, Griechenland.
Ja, mir fällt jetzt auch schwer, dass ich was nicht ganz, ganz Tolles sag, weil ja Griechenland mein Lieblingsurlaubsland ist. Ja. Und deswegen bin ich da ein bisschen befangen. Aber ich muss auch sagen, was mir aufgefallen ist, wie wir uns das Video angeschaut haben, dass wir uns sehr viel unterhalten haben. Also die Aufmerksamkeit ist dann weggegangen und das ist nicht so gut. Obwohl das Video sehr gut war, aber beim Song muss ich auch sagen, irgendetwas fehlt. Irgendetwas ist nicht so für mich greifbar dabei, was mich so richtig begeistert. Und die Stimmen waren angenehm, es war alles schön, aber bei mir reicht's halt auch diesmal nur eigentlich für 4 Punkte. Oh mein Gott.
Ja. Steh dazu.
Ich bin halt immer dann ehrlich, aber es ist so.
Mich hat ja gewundert, dass die Nummer bei den Wettquoten so hoch gehandelt wird oder wurde. Und weil ich beim ersten Mal eher enttäuscht war, aber die Nummer geht schon ins Ohr. Also beim Duschen und so, wenn du sie 2-3 Mal gehört hast, also sie kam immer wieder zurück in meinen Kopf. Und ich bin einmal froh, dass Griechenland nicht so auf Effekte oder auf Bauchbeine, Po und nackte Haut. Also von Griechenland sind wir ja oft irgendwie andere Sachen auch gewohnt. Und das ist schon eine Ballade mit Tiefgang. Aber ich bin da ganz bei Marco. Irgendwo berührt sie letztendlich doch nicht, aber dadurch, dass die Komposition gut ist und die Sängerin ein guter Typ, die lebt aber offenbar in Norwegen.
Ja, ja. Es klingt auch norwegisch,
ja, finde ich. Und ich glaube, es hat ja auch ein Norweger mitgeschrieben. Deswegen ist es für Griechenland untypisch. Das ist das Gleiche, was wir vorher bei Armenien gesagt haben. Aber ich gebe 6 Punkte.
Na schau. Eigentlich, du schreibst die Punkte brav mit.
Ich schreibe die brav
mit. Ich schreibe nämlich gar nichts. Du bist so gut. Du bist so gut zu uns. Ja. Und das in deiner Quarantäne.
Dafür darfst du jetzt Island ankündigen.
Ja, bei der isländischen Vorausscheidung Söngvakeppnin traten die drei Schwestern Sigríður, Elisabeth und Elín Eyþórsdóttir noch unter diesen Namen auf. Für das internationale Publikum einigte man sich dann wohl auf das isländische Wort für Schwester Sistur, weil wir das dann das leichter aussprechen können.
Und jeder Kommentator auch,
ja. Ja, genau. Das Trio musiziert bereits seit 2011, zu Beginn auch mit dem DJ Oculus. Sie traten unter anderem sogar beim Glastonbury Festival auf. Bislang waren ihre Singles immer englischsprachig. Daher konnte man in Island davon ausgehen, dass es für Meth Heikandi Soul auch eine englische Version geben würde, wie so oft im isländischen Vorentscheid. Aber tatsächlich wollen die drei den Song auf isländisch performen, auch in Turin. Geschrieben wurde der Song übrigens von Lovisa Elisabeth Sigrunardóttir, die als Lay Low durchaus eine gewisse musikalische Bekanntheit erreichen konnte. Hier ist mit der aufgehenden Sonne Meth Heikandi Soul. Und Bruder Alkes, wie findest du die isländischen Schwestern?
Also grundsätzlich sind ja isländische Schwestern bahnbrechend gewesen. Wir denken nur an Palla Oskar. Aber in dem Fall, mich holt es jetzt nicht so ab. Ich finde es eh ganz nett. Es ist, auch das plätschert mir ein bisschen zu sehr dahin. Da ich auch nichts davon verstehe, was sie singen, kann mir auf der Textebene halt auch nichts mitgegeben werden. Entsprechend reicht es halt, weil es wirklich schön gesungen ist und die Melodie sehr angenehm ist, für 4 Punkte bei mir.
Simone.
Ich finde die irgendwie süß, weil nicht nur, weil sie Schwestern sind, aber irgendwie, also bei mir war jetzt der Bildeindruck stärker, als der Song bei mir zurückgeblieben ist. Aber das spielt ja auch immer mit, weil wir schauen ja in den Fernseher oder in den Laptop in dem Fall. Deswegen hat es irgendwas, was mir gefällt. Vielleicht, weil ich auch selber so ein Mädel bin und mir sind die sympathisch. Und da geht ja viel auch über Sympathie. Ja. Beim Titel vielleicht, ja, da hat der Alkes natürlich recht, das ist jetzt nicht so super gleich eingängig. Aber die haben sich also für meinen Geschmack ein bisschen mehr verdient. Deswegen kriegst du 5 Punkte.
Ein bisschen mehr.
Ein bisschen mehr, ja. Steigerst du das
Christian,
noch,
Christian? Ich glaube nicht, obwohl ich wirklich ein Island-Fan bin. Also beim ersten Song Contest, Simone, du warst 1990, aber wo wir gemeinsam waren, 91, da war damals dieses männliche Duett Nina. Weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Und seither bin ich echt ein Fan von der isländischen auch Musikszene. Ich habe damals mir gleich die Single gekauft. Und diese Nummer, die plätschert aber echt ein bisschen zu viel hin. Aber ich finde es ja toll, dass uns die Isländer jedes Jahr aufs Neue überraschen. Also da war schon alles dabei. Und ich gebe auch nur 4 Punkte.
Ja, es ist ein angenehm plätschender Folksong. Es ist ein Folksong. Man liest dann so oft im Internet Country. Sogar zu Armenien habe ich schon Country gelesen. Ja. Nur das ist ja kein Country.
Das ist kein Country,
nein. Folk. Es ist nicht einmal Estland-Country.
Aber so wie sie natürlich sich jetzt da inszeniert haben mit den Hütten und so, es ist ein bisschen so wie Common Linnets, aber kommt natürlich an die Komposition von damals nicht her.
Nein, es ist so ein Folk-Song, würde ich sagen. So ein bisschen auch so ein zeitloser Song. Der könnte beim Song Contest 1976 genauso stattgefunden haben wie in 20 Jahren wird man wahrscheinlich solche Lieder auch immer noch hören, weil es funktioniert. Ja.
Aber es ist eben toll, dass ich sowas beim Vorentscheid, die machen das ja immer riesig. Also außer jetzt im letzten Jahr, wo die fix gesetzt waren. Aber dass sich sowas durchsetzt, weil es waren ja auch ganz verrückte Sachen dabei und die Isländer haben ja eigentlich sonst eher den Hang zum Verrückten.
Ja, wobei dieses Jahr war's, fand ich die Songs alle nicht so stark. Ich habe bei jedem Song, beim Songwerk Tapening auch dann gedacht, das würde schwer haben, ins Finale zu kommen. Ich glaube, die müssen zittern ums Finale.
Ich gebe einfach, weil die drei Stimmen sehr schön miteinander harmonieren, 5 Punkte. Das ist dann dieser Bonuspunkt, den ich noch draufschmeiß, würde ich sagen.
Aber ich glaube, das ist bisher vom Schnitt die geringste Punktezahl.
Ja, das werden wir ja alles noch erfahren, dann am Ende. Ja, der Alke schreibt ja brav mit.
Christian, deine Punkte waren 5 oder 4?
4.
4, danke. Das habe ich akustisch vorhin nicht ganz verstanden, deswegen.
Gerne. Macht ja nichts. Aber wofür ihr nicht abstimmen könnt, und wir sind ja im zweiten Hälfte des zweiten Semis, ist Österreich und Russland. Bei Russland ist ja disqualifiziert, die wären ja jetzt auch, deswegen habt ihr nur 8 Songs. Und Österreich werdet ihr jetzt auch nicht abstimmen. Aber wir haben wie jedes Jahr 4 Gastjurorinnen aus Europa gebeten, einen österreichischen Song zu bewerten. Ja, Österreich wird bekanntlich mit Lumix und Pia Maria vertreten sein. Hören wir noch mal ganz kurz in den Song rein. Und was sagt Monty Moncrief vom Second Cherry Podcast aus London zum österreichischen Song?
Hallo, liebe Alkis und Marco, wie geht's? Ich bin Monty aus London und der Second Cherry Podcast. Vielen Dank für die Einladung, über den österreichischen Beitrag zur Eurovision zu sprechen. Und jetzt muss ich auf Englisch wechseln. So, I'll start with the positives. I'm really happy to see that the Austrian song is upbeat and that it has lots of energy. It feels like a lot of songs this year are quite introspective, as though they'd been written inevitably during the worst of COVID. And I think that what Europe is in the mood for is a party rather than a group therapy session. I like that the song is about positivity, and I like the video. I like that there's also some good queer content in the video. And I like that it's about the positivity of taking control of your own lives and control of your own situation. On the downside, I think it's a little bit unmemorable, and I think it's a little bit maybe overproduced. I don't think it's the best example of this genre of music, but it's happy, it's positive, and I think that's quite good. So I will give Austria 6 points. So, ich wünsche Österreich viel Glück und hoffe, dass wir ins Turin wiedersehen. Tschüss!
Ja, was sagt ihr denn zum österreichischen Song? Ihr braucht jetzt keine Punkte vergeben. Gefällt euch Halo?
Ach so, soll ich beginnen,
Simon? Ja, ganz punktelos.
Also, es ist natürlich ein Song, der ins Ohr geht, das muss man sagen, und der auffällt, weil es eben heuer so viele Rockbands gibt und so viele Balladen, vor allem schwermütige Balladen von Männern. Ich frage mich nur, ob die Pia Maria mit ihrer Live-Erfahrung oder wenigen Live-Erfahrungen das auch wirklich stemmt in Turin. Und wir haben schon Künstler gesehen, die in diesen 10 Tagen mit Halle, Hotel und Proben da schon ein bisschen eingegangen sind.
Wie die Fliegen.
Fliegen ist zu viel. Aber also, es wird eine Herausforderung und ich glaube, es ist etwas fürs Televoting. Und weniger für die Fachjuroren. Das heißt, so wie damals bei Zoe. Und beim Cesar Sampson war wieder umgekehrt.
Mhm. Also ich finde die Art des Songs auch ganz cool. Es wird sicher den jungen Leuten ganz, ganz gut gefallen. Ich würde dazu tanzen in der Disco. Und die Sängerin klingt auf jeden Fall auf der Aufnahme sehr gut. Wie es dann live funktionieren wird, wird man hören.
Du hast ja Sängerin auch gesagt, es ist eine Challenge, diesen Song zu singen.
Das ist wirklich eine Challenge, weil die ganzen modernen Songs ja jetzt eben alle so komponiert sind in einer riesigen Tonrange, die im Studio natürlich bis zur Unendlichkeit alle bearbeitet sind, auch die internationalen Sachen, das ist halt auch jetzt so ein Trend. Aber live ist es sicher eine große Herausforderung, wobei ich nur sagen kann, so wahnsinnig viel Live-Erfahrung hatte ich ja damals auch nicht. Und es ist auch gegangen. Aber
du standest schon mit Peter Pan und einer
das schon, Band auf der Bühne. Aber ich habe nicht 1000 Konzerte.
Nein, aber sie hat halt eher nur Schulaufführungen und du hast wirklich auch schon bei Konzerten gespielt.
Das ist halt der Hund heutzutage. Ich meine, nehmen wir die damaligen Zeiten nur ganz, ganz kurz. Da hast du halt einmal auf die Aufnahme gesungen und da wurde gar nichts geschnitten. Ich habe wirklich meine Lieder damals vom Anfang bis zum Schluss in einem gesungen. Wenn ich heute in ein Studio gehe oder egal welcher Sänger, man hat ja so viele Möglichkeiten, der singt drei, das wird zusammengeschnipselt, der singt drei Worte und dann werden die nächsten Worte dazu geschnitten, mhm, von der 1100. Spur. Und das ist natürlich dann live nicht möglich, das jemals so wieder herzustellen. Ne?
Wie wobei im Studio waren sie von der Bia Maria sehr angetan, weil sie das wirklich in One Take durchgesungen hat.
Dann vor 200 Millionen ja,
dann,
singen ist doch mal was anderes.
Ja, funktionieren ja. Und wir brauchen keine Angst haben. Aber ich glaube, die beiden werden uns, habe ich so im Innersten vom Gefühl her nicht jetzt blamieren, würde ich gar nicht sagen, blamieren, mein Gott. Aber die werden uns gut vertreten. Irgendwie sagt man, ist mein innerstes Gefühl, wie ich das Video gesehen habe.
Das Video ist wirklich sehr gelungen.
Das haut hin.
Aber sie wollen ja in Turin ohne Tänzer auf der Bühne stehen. Und das Video, da macht schon viel aus, diese Choreografie mit den
Tänzern. Und das Kunsthistorische Museum.
Das Kunsthistorische Museum. Da müssen so ein paar verrückte Leute auch auf der Bühne sein. Und im Video hatten die auch schon diese Kostüme, so ein bisschen Liveball-mäßig.
Aber sie wollen nur zu zweit auf der Bühne stehen.
Das ach so, ist der Plan.
Ja, ich lasse mich überraschen.
Wir lassen es auf uns zukommen, oder? Wir treffen uns dann alle am Song Contest, genau. Auch machen eine kleine Party und drücken alle die Daumen. Ja,
ich bin in Turin. Du
ach
auch,
so,
oder?
Ihr seid du ja dort. Du musst nach Turin kommen.
Der Alkis ist in Wien, ja?
Ja, wir genau. Beide.
Das ist mein einziger freier Tag vor meiner Premiere. Also ich werde wahrscheinlich dann nur zu Hause schauen.
Ja. Na gut, so. Alkis. Wohin geht's denn
wir
jetzt?
Wir kommen nach Kroatien. Ah. 1992 ist Mija Simčić in Osijek geboren und begann ihre Karriere 2014 mit einer Tour durch die kroatische Diaspora in den USA und Kanada. 2015 hat sie dann ihre Debütsingle Budi mi bližu veröffentlicht und mit dieser Single und dem gleichnamigen Album gewann sie 2017 und 2018 zahlreiche kroatische Musik-Awards. Es folgten zahlreiche weitere Hits und Duette mit anderen kroatischen Acts, etwa mit Marko Tolja. Sie trat im kroatischen Vorentscheid Dora an und konnte mit Guilty Pleasure gewinnen. Geschrieben wurde der Song von ihr selbst, gemeinsam mit Vjekoslav Dimter und Damir Bacic. In Kroatien und auf TikTok gab es Aufregung, denn der Song wurde als Plagiat von Taylor Swifts Willow bezeichnet. Taylor Swift selber sei die wichtigste Inspirationsquelle, meinte darauf Mija Simčić und performte dann sogar Mashups der beiden Songs Guilty Pleasure und Willow. Liebe Simone, wie fandest du denn den Song?
Ach, ich mag schöne Menschen und das Mädel ist schön zum Anschauen und mir hat diese Inszenierung auch mit dem Burschen ganz gut gefallen. Das ist, finde ich, so ein Beispiel dafür, der Song ist wirklich im Fernsehen sehr gut umgesetzt, ja, also wie er um sie herum tanzt und der Song selber ist für mich jetzt kein riesen Nummer-1-Hit, aber das Gesamtpaket stimmt da irgendwie, ja, das Mädel, der Song und dann eben, was man sieht. Und ich glaube, dass er ganz gut abschneiden wird, ja, also es ist sehr gut aufgelöst. Und es ist auch irgendwie mein Geschmack, aber ich kann das nicht so genau immer erklären, das sind so Emotionen. Ich habe total gern hingeschaut und war auch zum Teil wie bei einem Spielfilm, der mir gefällt, war ich ein bisschen gebannt und das ist auch ein super Zeichen. Die Stimme ist total angenehm. Und was ich noch sagen muss, ist, dass der Song nämlich so geschrieben ist, dass sie in einer sehr komfortablen Lage singen kann und man jetzt schon weiß, dass das sicher auch live-mäßig sehr gut rüberkommen wird. Ja, was ist mein Gesamtresümee? Aus diesem Grund gebe ich diesem Titel 8 Punkte.
Ja. Schauen. Weil du die Inszenierung ansprichst, also sie ist jetzt nicht schlecht, aber mich erinnert sie so an die 80er Jahre, oder? Das haben wir ja schon so oft gehabt, dass da eine Sängerin und ein Sänger war und dann ist so ein Tänzer, der sich so herumregelt, aber es ist sehr sympathisch gemacht. Der Titel ist eher beliebig, aber nett. Also, und nett ist halt immer auch so ein bisschen unauffällig.
Die kleine Schwester von, ne?
Ja, genau. Ich habe mir aber diesen kroatischen Vorentscheid in Opatija aus Opatija angeschaut und es hat auch mir am besten gefallen, muss ich sagen, diese Nummer. Mhm. Wobei ich schon auch sonst ganz gern habe, diese melodramatischen, schwermütigen Balladen aus Kroatien. Aber für mich sind das nur 5 Punkte für dieses schöne Land.
Also für mich ist
5.
Ja, 5. Für mich ist Kroatien dieses Jahr der Grower. Mhm. Beim ersten Mal anhören habe ich gedacht, ja, nettes Liedchen. Aber ich habe mich sonst nicht weiter damit beschäftigt, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe mir auch den Vorentscheid nicht angeschaut, Dora, dieses Jahr. Aber je öfter ich den Song höre, desto mehr wächst er mir ins Herz. Und ich habe ihn vor kurzem auf meine Playlist getan, mhm, weil ich ihn sozusagen in meinem Alltag gern höre. Ja, mir macht dieser Song Freude. Ja, und dann offensichtlich kann dieser Song mich emotional doch erwischen. Ja. Mhm. Und da geht es mir doch eher wie die Simone, muss ich sagen. Ich habe auch nämlich die Inszenierung wirklich schön gefunden, weil der Tänzer und die Sängerin nicht so nebeneinander, die haben wirklich miteinander trotzdem kommuniziert und das hat mir gut gefallen.
Das kommt ja schön rüber, ja. Aber es ist eben aber trotzdem, wir haben es schon 100 Mal gesehen, oder?
Ja, aber die zwei habe ich mir auch wirklich gerne angeschaut, muss ich sagen.
Ihr
ja.
seid so streng.
Na, der Christian, weil ich mag das ja. Und ich gebe dem Song, ich habe begonnen, als ich das erste Mal gehört habe, gedacht, na 4, 5 Punkte, dann habe ich gedacht, na doch, 6, 7. Jetzt bin ich schon so bei 8 oder 10, ja, weil es gefällt mir immer besser. Aber ich bleibe noch bei 8, weil dann bin ich mit Simone in Einklang. Ja.
Aber man muss sagen, es ist sehr unkitschig für Kroatien, würde ich.
Also ich finde es sehr schön. Es ist ein solider, schöner Radiosong. Sie haben es geschafft, ihn auch wirklich auf der Bühne schön umzusetzen. Also es funktioniert, der Moment funktioniert. Ich bin normalerweise kein Fan von diesen Mittempo-Nummern, aber es funktioniert wirklich wunderschön. 7 Punkte von mir.
Alright. Wir gehen jetzt nach Norwegen. Es ist ein bisschen wie Masked Singer dieses Jahr. Simone, du kennst Masked Singer. Gut. Ja. Weil wer sich hinter dem georgischen Act versteckt, ist genauso unbekannt wie in Norwegens Fall. Die zwei Sänger unter den Wolfsmasken nennen sich Keith und Jim. Ihr erster Auftritt war beim norwegischen Vorentscheid und da auch nicht wie geplant. Sie mussten nämlich von der 3. zur 4. Runde ausweichen wegen einer Covid-Infektion. Hallo Alkis. Obwohl wir die Identität der beiden nicht kennen, wurde die Biografie bereits veröffentlicht. Laut der begannen sie ihre Karriere vor 4,5 Millionen Jahren auf dem Mond und seien seither die erfolgreichste Band der Galaxie. Die Identität zu entlarven ist natürlich derzeit das Haupthobby der Eurovision Song Contest Blogs. Da werden schon mal Autos auf Parkplätzen oder Insta-Accounts von vermuteten Comedians überprüft. Ja, wo sind die denn und warum sind die dort und könnte das nicht der Grund sein und der Hintergrund und, ja. Allerdings kennt man auf unserem Planeten einen Song, aber den immerhin in 2 Versionen. Es gibt auch eine Balladenversion namens Give That Wolf a Romantic Banana, aber in unserem Fall heißt der Song Give That Wolf a Banana. Was ist die offizielle Meinung der Kleinen Zeitung zum Norwegen-Song?
Ja? Ich bin ja nicht die gesamte Kleine Zeitung, sagen wir so, des ESC-Reporters der Kleinen Zeitung. Heute wirklich streng, aber ich habe mir ja nicht ausgesucht, welche Titel ihr uns vorspielt. Also es gibt dieses Jahr schon ein paar Herzstücke von mir, wie Schweden oder Montenegro. Diesem Lied werde ich nicht viel Punkte geben. Beim ersten Mal habe ich mich auch damals gefragt beim Vorentscheid, warum müssen die Skandinavier sich hinter Masken verstecken? Es ist doch ein fesches Volk. Also wir haben Lordi gehabt und jetzt sind dann die Norweger, also die Finnen damals und jetzt die Norweger hinter Masken. Ich finde halt, dass der Song einfach eine Spur zu schwach ist und dass diese ganze Inszenierung halt dann davon ablenkt, aber es ist eben nicht meins, aber sie werden sicher ins Finale kommen, ja. Sowas fällt auf und dort vielleicht auch in die Top 10. Wir haben ja noch so einen satirischen Song in dem Jahr mit dem Iss deinen Salat. Also da geht es eher, die nehmen sich selber als Vegetarier oder Veggies auf die Schaufel. Ja, also es ist einfach nicht meins und gebe 4 Punkte.
Ich glaube, von allen Acts, die ich so beobachte, also wie in meinem Freundeskreis oder auf Twitter oder auf Facebook die Leute so diskutieren, ist das eines der Songs, die am meisten polarisieren. Weil entweder die Leute geben 12 oder 10 Punkte oder 0, so ungefähr. Ja. Und das ist mir wirklich aufgefallen. Und polarisierende Beiträge tun es traditionell sehr gut beim Eurovision Song Contest. Deswegen glaube ich, dass der Song extrem hoch bewertet werden wird. Eher von Televotes, weniger von Jurys möglicherweise.
Aber da musst du auch sagen, ist es für dich nicht auch musikalisch eine Spur zu schwach?
Ja, die Jurys werden dem nicht so viele Punkte geben, glaube ich. Warum ich mir so schwer tue mit diesem Song ist, das ist so ein klassischer Song, der für den Eurovision Song Contest zugeschnitten wurde. Man glaubt nicht, dass die zwei außer diesem Song irgendwie dann eine große Karriere dann als Wölfe dann irgendwie starten werden. Die werden dann vielleicht dann im Finale irgendwann vielleicht dann sogar die Maske ablegen und sagen, wir waren's und der Gaudi war's. Und dann wirst du von denen, von diesen Subwolfen wahrscheinlich die nächsten 4,5 Millionen Jahre in dieser Galaxie nie wieder was hören, oder?
Und bis sie ihre nächste Biografie schreiben.
Genau. Und es klingt komisch, ich gönne ihnen den Sieg nicht. Ich will, dass jemand gewinnt, so wie Måneskin, die dann eine Karriere starten können, die dann einfach wirklich einen musikalischen Beitrag für viele Jahre liefern können und Menschen erfreuen. Die erfreuen uns 3 Minuten, das ist auch wirklich lustig. Ich finde ja auch den Text lustig mit den Tief und so. Aber ich will es nicht und ich finde jetzt den Song auch zu schwach, deswegen gebe ich dir recht. Es sind bei mir auch nur 5 Punkte.
Aber schau, bei Måneskin, das war eine gewachsene Band und das ist eben so wie früher, das oft passiert ist, eine extra für den ESC zusammengewürfelte Band, das haben wir ja früher bei England und bei anderen Ländern gehabt, wo also die einmal gemeinsam aufgetreten sind und dann nie wieder.
Genau, also eigentlich auch so ein Kurzprojekt, das, wo man sich zusammengetan hat, vielleicht wenn man einen Abend gehabt hat, wo man ein bisschen was getrunken hat und dann sind die beiden auf die Idee gekommen. Irgendwo im hohen Norwegen, so kann man das ganz gut vorstellen.
In Tromsø. Aber Alkis, du bist dran. Ja?
Ich muss, glaube ich, ein bisschen ausholen. Ich bin ja noch ein bisschen älter als ihr und ich kenne noch die 80er Jahre sehr gut.
Ja.
Und da gab es eine Gruppe,
die... Hallo.
Ich glaube, wir sind nicht so weit auseinander.
Liebe Simone, du warst damals ein Küken, als ich schon erwachsen war.
Okay, Opa, also, was sagst du?
Da gab es eine Gruppe namens VKLF. Ja. Und die haben neben einer doch durchaus interessanten musikalischen Karriere auch ein Buch veröffentlicht, The Manual. Oder wie schreibe ich einen Hit, einen Nummer 1 Hit, so oder so hieß der. Und ich glaube, hier hat sich jemand dieses Buches bemächtigt und es versucht umzusetzen. Also es ist alles irgendwie nach Reißbrett gemacht, eben für diesen einen Event, was du eben gesagt hast, Marco. Aber der Song ist zwar ein bisschen eingängig und es ist auch ein bisschen witzig, auf Dauer, aber nicht abendfüllend und ich finde es jetzt nicht so spannend, dass ich Ihnen mehr als 3 Punkte geben möchte.
Alright, Simone.
Ich glaube, dass solche Lieder auch irgendwie zum Song Contest gehören.
Ja.
Weil sonst wäre es auch wieder nur halb so spannend und unterhaltsam vor allem. Und vielleicht nach so ein paar normalen Balladen, weil Christian hatte gesagt, heuer sind sehr viele Balladen, tut sowas vielleicht sogar gut, wenn man das sieht. Aber ich glaube auch nicht, dass das für einen Sieg jetzt reichen wird. Ich glaube auch eher so Top Ten. Es ist auch nicht etwas, was mich so wahnsinnig begeistert. Ich finde nur irgendwie find die Idee wieder cool und wenn es auch so ein Veggie-Projekt gibt, das wäre was für mich gewesen, dann hätte ich mich als Blumenkohl bewerben können.
Vom Lipizzaner zum Blumenkohl.
Richtig. Aber mein Gott, ja, diese Comedians oder wer immer da hinter dieser Wolfsmaske steckt. Ja. Wie viele Punkte? 3. Oder nehmen wir 4. Sagen wir 4.
Na gut. Alkis, du entführst uns aber, glaube ich, jetzt in ein anderes Land, das ganz am anderen Ecke Europas liegt.
Ganz am anderen Eck Europas, da hast du recht, nämlich nach Portugal. Vom portugiesischsten aller portugiesischen Wörter, je nach Laune kann man sagen, es ist ja ein Lebensgefühl. wir haben schon ziemlich oft darüber gesprochen. Es ist Soldat, eine Art Weltschmerz, eine Wehmut gepaart mit Sehnsucht. Es ist vollkommen unübersetzbar eigentlich und so singt Maro den Song auch auf Englisch und Portugiesisch, denn sie gewann das Festival de Canção mit großem Vorsprung. Maro wollte eigentlich zuerst Tierärztin werden, entschied sich dann aber doch für die Musik. Sie studierte in Boston an der privaten Berklee College of Music. Danach lebte sie in Los Angeles und veröffentlichte dort ihre Musik. Der britische Künstler Jacob Collier holte sie dann in seine Band und in der Pandemie zog sie wieder zurück nach Portugal, um dann beim Festival de Canção mit ihrem Song, den sie mit John Blunder schrieb, aufzutrumpfen. Saudade, Saudade. Lieber Marco, was hältst du denn davon?
Ah, das ist so eine kleine Perle, finde ich. Ja, das portugiesische Lied ist ja so, wie eigentlich der Vorentscheid Festival de Canção immer so ist. Wir haben vorhin drüber geredet. Man hat immer den Eindruck, es ist so eine Leistungsschau einer Kunstakademie, gell? Und weniger so ein Pop-Festival oder so. Was ich aber wirklich mag und natürlich das Saudade wieder mal ein Hauptthema eines portugiesischen Songs ist, das haben wir auch schon mehrmals gehabt. Ich habe sogar mal einen Standard-Blog-Beitrag über dieses eine Wort mal gemacht. Ich muss leider sagen, ich habe das Lied dann sofort auf meine Playlist gemacht und es fängt mich an, schon ein bisschen zu langweilen. Das klingt ganz komisch. Es ist so ein Lied, das darf man nicht zu oft hören. Also wenn ihr das Lied liebt, ich kann euch nur empfehlen, hört es euch nur zu gewissen Anlässen an. Das ist wirklich eine kleine Empfehlung. Ich mag es trotzdem. Ich finde sie wahnsinnig sympathisch. Man schaut ihr so zu. Wenn irgendetwas authentisch ist, dann das nicht. Also man hat das Gefühl, sie will jedes Wort auch äußern und die meint das ganz ernst und sitzt da schon ein bisschen so mit ihrem Freundeskreis, hat man den Eindruck. Es ist so als ob es Leute, die zu Hause bei einer Wohnzimmerparty so einen Song gemeinsam kreiert hätten. So wirkt er für mich. Ja. Ich mag's und ich gebe den Song 8 Punkte. Alkis?
Was du gesagt hast, ich höre es allerdings noch immer sehr, 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 sehr gerne, auch wenn es schon ein bisschen auf der Playlist ist, seit es veröffentlicht worden ist. Ich mag es wirklich noch immer wahnsinnig gern und für mich gerne mehr davon. Ich liebe diesen Sound, ich liebe die schönen Stimmen, die die Sängerin mit ihren Chorsängerinnen quasi erzeugt und für mich wieder mal ein wunderschöner, ungewöhnlicher Beitrag aus Portugal. 12 Punkte.
Schau, der Douze Point. Was sagt denn die Simone dazu? Schließt du dich dem an?
Ein Wohlfühlsong, finde ich. Und ja, ich habe da Bilder im Kopf. Auch wenn ich da mit meinem Weltschmerz in meiner Hängematte liege im Sommer und diese Chill-Playliste dann anmache, da wird der Song bei mir richtig aktuell. Ja. Das ist halt was zum Loslassen und ja, zum Wohlfühlen. Beruhigt mich, ist immer gut so in der hektischen Zeit. Es ist jetzt nicht bei meinen Favoriten dabei, aber es ist natürlich sehr hochwertig gemacht und hat absolut seinen Stellenwert in der Geschichte. Deswegen würde ich sagen, dem sympathischen Mädel gebe ich 7 Punkte.
Ich finde es ja immer schön, wenn man hört, woher dieses Lied kommt, aus welcher Ecke Europas. Und es kaufen ja mittlerweile auch schon weniger Länder in Schweden ein, das muss man sagen. Die große Song-Shopping-Tour. Wobei, glaube ich, ja, Aserbaidschan hat ja auch wieder eingekauft. Aber Portugal gefällt mir persönlich gut. Es könnte so ein Dark Horse sein, wie man in der ESC-Fachsprache sagt, dass es ein bisschen unterschätzt wird. Aber dann am Finalabend doch Top 10 landet, ist natürlich wieder mehr ein Fachjurorentitel als ein Televoting-Titel. Und ich bin natürlich auch ein Fan von den Liedern, die zum Teil zumindest in der Landessprache gesungen haben. Und da haben wir heuer doch einige. Das finde ich, das ist ein schöner Trend. Von mir gibt es 7 Punkte für dieses authentische, stimmungsvolle Lied.
Wunderbar. Wir gehen noch einmal ins Weltall. Zum Vereinigten Königreich. Oh. Ja, Sam Ryder heißt der Song und Spaceman heißt das Lied. Bekannt wurde der Sänger im Lockdown. In den sozialen Medien veröffentlichte Sam Ryder zahllose Coverversionen und er hat in Windeseile 12 Millionen Follower. Ja. Parlophone Records nahm ihn daraufhin unter Vertrag und veröffentlichte die EP The Sun's Gonna Rise und das Management-Team und Tap Music betreute ihn. Tap Music war wiederum dieses Jahr der Partner für die BBC, um einen Song Contest Act auszuwählen. Und so kam es, dass Sam Ryder das in den letzten Jahren äußerst glücklose Großbritannien repräsentieren sollte. Spaceman. Ja, Alkis, ich weiß, du bist ein Fan, aber jetzt kannst du dein Fantum hier ausleben.
12 Punkte und ich möchte, dass es wahnsinnig hohe Punktzahl am Abend des Finales bekommt. Es ist großartig, er ist fesch, er singt unglaublich toll. Der Song ist irgendwie eine Mischung aus dem Besten, was Elton John und Queen je produziert haben. Oh mein Gott, jetzt habe ich mich, glaube ich, ein bisschen... Also vielleicht nicht das Beste. Aber auf jeden Fall, es ist großartig. Und natürlich kriegt es von mir 12 Punkte, keine Frage.
Simone, für dich auch?
Ja, nach diesen Beiträgen ist es halt so, dass man da sitzt und sagt, dass der junge Mann halt alles überstrahlt. Und das ist für mich so eine One-Man-Show. Der steht halt auf der Bühne und hat nur sich und seine Stimme, aber es reicht. Natürlich ist der Song ganz genial, genau für ihn gemacht. Er kann sich als Sänger total ausleben, weil seine Range ist ja unglaublich. Und das muss man auch zeigen und das kann er da zeigen in dem Lied. Aber trotzdem ist es kommerziell. Also für mich ist da halt der große Wurf gelungen, nicht nur mit dem Song, sondern auch mit diesem jungen Mann, der sicher nachher auch davon wirklich profitieren wird mit seiner Persönlichkeit. Also was soll ich anders sagen? 12 Punkte.
Na schau dir an. Ja.
Ein neuer Spitzenreiter. Wobei es England ja zu wünschen eigentlich ist, dass sie diesmal in die Top 10 kommen. Die Lieder waren ja oft gar nicht so schlecht, aber die Performances an den Abenden, da hat man dann auch verstanden, warum es wenig Punkte für England gegeben hat. Wie gesagt, mir gefällt der Typ, mir gefällt das Lied. So wie schon gesagt wurde, sieht man seine Verehrung vor Elton John und anderen großen Ikonen der 80er und 90er oder 70er und 80er Jahre. Und ich gebe 10 Punkte.
Na schau, das scheint hier der Sieger der Runde zu werden. Ich gebe 10 Punkte, ich sag's gleich. Ich gebe deswegen 10 Punkte, weil in diesem Semifinale haben, also wir haben in dieser Runde, vorige Runde ja auch Italien und Holland gehabt. Und die sind jetzt noch eine Spur vor England bei mir. Aber eigentlich könnte ich auch genauso gut 12 Punkte geben, weil ich liebe diesen Song wirklich sehr, sehr, sehr. Ich bin auch einmal wirklich froh, dass das Vereinigte Königreich jetzt endlich nach all diesen null, auch zu Recht, muss man sagen, hinten platzierten Songs, mal so einen Knüller schickt. Und irgendwie hat die BBC, glaube ich, jetzt auch mal verstanden, sie müssen da irgendwas tun. Ich meine, wir wissen eh auch von Deutschland und anderen Ländern, es funktioniert auch nicht jedes Jahr, das soll es ja auch nicht. Eurovision soll ja auch abwechseln. Einmal ist der vorne und dann wird er mal anderer und dann ist wieder ein anderer hinten. Aber UK war einfach zu oft hinten.
Für die Mutter der Pop, also für die... Ja. Pop-Nation. Und obwohl es eine Verneigung eben vor Elton John und Co. ist, wirkt der Song frisch.
Ja, er wirkt frisch. Das ist das Geheimnis, glaube ich. Und für mich ist der Sam Ryder, und ich greife jetzt wirklich hoch, für mich ist der Sam Ryder die legitime Nachfolge von Freddie Mercury. Einfach von wie er die Stimme präsentieren kann, wie er das singt. Das Lied hat ein bisschen was Queenhaftes, finde ich. Ja. Und ach was, ich gebe doch 12 Punkte. Was
sonst, ja. Aber ich glaube, das ist fein und das ist auch okay.
Aber es ist echt David Bowie, Queen, Elton John. So ein bisschen ein Best-of.
Ja, ein bisschen, ja. Finde ich
von
auch.
Von den Harmonien und vom Sound.
Es hat ein bisschen was von englischem Schlager bis wirklich Rock.
Genau.
Ja, es hat von all dem was. Ich habe noch eine Frage an dich, Christian. Du bist ja auch Juror gewesen, schon öfter, so wie ich ja auch und wie wir ja alle, für österreichische interne Ausscheidungen. Du warst schon Juror, wie wir wissen, bei Kiew. Du warst Spokesperson bei der internen Ausscheidung.
Na, bei der öffentlichen.
Bei der öffentlichen, ja genau. Jetzt ist das ja auch so eine Frage, wie sehr verbindet einen das dann auch mit einem Beitrag, wenn man das dann macht, und gleichzeitig musst du so eine Art journalistische Distanz bewahren. Wir hatten das ja auch mal mit den Vivi-Bloggern zum Beispiel, die in einer rumänischen Jury saßen und bewusst auch aus politischen Gründen eine evangelikale Sängerin dann bewusst so downgevotet hat, damit die ja nicht gewinnt. Und dann gleichzeitig schreiben sie aber auch darüber. Ist das etwas, wo du dir auch Gedanken gemacht hast, manchmal diese journalistische Frage, wie weit ist man auch Teil eines Acts und wie weit ist man auch distanzierte Beobachter und Berichterstatter?
Ich glaube, diese Distanz kann man ganz gut wahren, weil man gibt ja sozusagen sein Bestes, wenn man jetzt berät. Es war jetzt keine solche so eine Jury, wie wir Punkte gegeben haben, sondern wir waren ja beratende Menschen, die den ORF ein bisschen sozusagen mit unserer Erfahrung beraten haben. Und wir lehnen ja nicht irgendetwas aus politischen oder religiösen Gründen ab. Und wenn halt ein Titel dann gewählt wurde, den ich jetzt nicht so hoch eingestuft habe, aber der ist dann trotzdem von der ORF-Programmdirektorin ausgesucht worden, dann schaut man sich das dann sowieso dort an und es zählt ja wirklich die Performance und die Inszenierung vor Ort. Also ich glaube, auch in meinem Alter, auch wenn ich jetzt hier nicht der Opa in der Runde bin, aber mit der Erfahrung lernt man schon, also diese Distanz zu haben. Das ist ja das Gleiche jetzt zum Beispiel hier in Graz. Graz ist nicht so groß, dass man die Schauspieler einfach persönlich zum Teil nicht kennt. Und wenn dann eine Bekannte oder ein Bekannter eine Hauptrolle am Grazer Schauspielhaus oder auf einer anderen Bühne steht, muss ich ja trotzdem als Kritiker die Distanz bewahren. Also das lernt man.
Aber ich habe auch noch, bevor du abtippst, habe ich auch noch eine Frage an euch.
Ja, das ist Wohnfakt
uns. Wenn sie noch dabei sein darf, eine kurze. Glaubt sie eigentlich, dass das wirklich stimmt, dass man, was ich gelesen habe, so wie es eben beim Caesar Sampson anscheinend war oder was er gesagt hat, dass er mit seinem Team oder für ihn das bewusst so komponiert war, dass man zumindest von der Fachjury wirklich so viele Punkte kriegt, dass man sehr viel erreichen kann. Ja? Für mich nur als Sängerin, also ich beurteile immer nur nach meinem Gefühl und so, für mich hört sich das so unglaublich an, aber anscheinend scheint das wirklich zu stimmen, dass man das irgendwie berechnen kann.
Berechnen ist das falsche Wort, aber
geht das bitte?
Der Caesar Sampson ist schon ein Kopfmensch, das muss man sagen. Und das war halt schon alles in dem Sinn ausgerichtet vom Song, von der Inszenierung, um den Fachjuroren zu gefallen. Aber es gibt keine Garantie, oder, dass das funktioniert. Wir waren ja auch alle, dass er Platz 1 bei den Fachjuroren wird, waren wir doch alle ein wenig überrascht, oder?
Ja, außer er selber. Aber ich glaube, dass die Symphonics schon so komponiert haben, dass es beim Eurovision Song Contest funktioniert. Das war schon auch immer ein Anspruch von Sebastian Amann und Boris Milanov und
Caesar Sampson. Wobei wir hatten ja Caesar Sampson im Jahr davor schon im internen Vorentscheid, wo wir ja die Demos auch gehabt haben. Und da waren die Strophen gleich wie bei dem endgültigen Lied, aber der Refrain war noch zu schwach. Und wie er damals zu singen begonnen hat, haben wir, glaube ich, alle zum Eberhard vorher gesagt, das ist der für den ORF scoutet, super Stimme und fängt toll an, aber der Refrain ging dann sozusagen hinunter.
Und dann haben sie es überarbeitet.
Und dann haben sie das bis zum nächsten Jahr mit zwei schwedischen Autoren einen neuen Refrain geschrieben. Und
dass das manchmal auch nicht funktioniert hat, aber wir wissen, weil tatsächlich, ich glaube 2018 war das stärkste Jahr bei der internen Auswahl. Wir dürfen sie jetzt nicht sagen, aber da waren ja Songs dabei, die wirklich Knüller waren. Und das ist ja Samson hatte wirklich starke Konkurrenz. Und da war ein Song, der war, glaube ich, fast gleich auf mit
dieser Samson Song
von einer Frau gesungen. Und die haben wir dann gebeten, es auch noch einmal neu zu machen. Und das war dann im nächsten Jahr einfach nichts mehr. Gell? Da blieb einfach von dem Song nichts mehr übrig.
Es gibt Songs, wo man sagt, bitte das und das gilt es noch zu verbessern. Also sei es vom Arrangement. Bei dem Lied, was du ansprichst, das war vielen zu James Bond-artig in der ersten Fassung. Und es ist
das dann, war halt nach Ride Like a Phoenix, wollte man nicht noch einmal mit derselben Geschichte das
ein paar Jahre dazwischen waren.
Aber beim Caesar hat es sich ja gelohnt. Und
beim
das finde ich auch
aber
toll,
oft weil es so ein verschlimmbessert, sage ich mal, wird der Song durch jede neue Aufnahme unauthentischer und schlechter.
Wobei Halo haben wir auch schon in mehreren Versionen gehört.
Das stimmt, das ist, das ist besser geworden. Das hat ursprünglich Hero geheißen.
Mhm. Ja, aber, Alkis, auch die zwei kommen uns nicht aus, gell?
Nein, leider nein.
Das Finale.
Ihr müsst sie leider beantworten, die traditionellen drei Fragen am Schluss. Die erste Frage ist, welcher Song aus dem Jahr 2021 vom Song Contest ist denn noch auf eurer Playlist?
Ich höre halt so gern nach wie vor Maneskin, weil ich an dem Abend ein bisschen so die Band für mich entdeckt habe. Mir taugen diese Buben. Und ein Mädel natürlich, ich glaube, ein Mädel ist dabei. Ja. Aber man schaut halt immer nur die Männer an.
Ja, der Damiano hat schon ein bisschen Ausstrahlung. Gell? Das
Aber das Mädel auch. Und ja, ich sage jetzt einfach Maneskin. Ich hoffe, das reicht.
Ja. Bei mir natürlich die Barbara Pravi mit Voila, obwohl das ja so ein traditionelles Chanson war, hat so viel Frische und trotzdem was Modernes
ja,
gehabt.
Ja, das war aber auch toll, Christian.
Ja, und ich habe sie also wirklich damals entdeckt und seither mir alle verfügbaren Titel oder EPs und das eine Album von ihr auch gekauft. Gern gehört habe ich auch El Diablo aus Zypern, weil da ist einfach die Post abgegangen. Sowas braucht man auch ab und zu.
Das schau dir an. Ja. Die zweite Frage ist, welche Lieblingserinnerung oder Anekdote an den Eurovision Song Contest hast du? Fangen wir diesmal mit Christian an.
Ach, da habe ich viele, aber um die Zeit irgendwie abzukürzen, genial war damals, wie gesagt, der Jahrgang mit Alf Beuer und wie er dann Sechster geworden ist. Er hatte dann T-Shirts drucken lassen, Platz 6, eine Schande für Österreich, obwohl wir schon lange nicht mehr so gut platziert waren. War er ja am Tag nach dem Song Contest mit seinem Manager Reniberto plötzlich verschwunden. Also der ORF musste ohne den Künstler zurück nach Wien fliegen. Die sind einfach in einer Nacht- und Nebelaktion aus dem Hotel ausgecheckt und irgendwo da an die baltische Riviera gefahren und haben sich dort für ein, zwei Tage versteckt. Also das war einfach die Aufregung war einfach lustig zu beobachten.
Das ist insofern lustig, weil genau diese Lieblingsanekdote hat uns auch der Reniberto in unserem Podcast erzählt.
Und hat er noch verraten, weil ich habe es damals gewusst, aber hat er sich noch erinnern können, sie sind irgendwo ans
am
Meer
Strand,
gefahren,
ja,
am Strand.
Ja. Aber verlautbaren lassen haben sie, wir sind mit der Tour nach Russland gefahren.
Ja, genau, das war die offizielle Pressemeldung. Und ich weiß noch, dass damals die Pressedame, die für den ORF zuständig war, irgendwie hat sie mir leid getan, weil es war die ganze Woche schon nicht einfach, weil sie hat nie genau gewusst, was sie dem Alf Beuer glauben kann und was nicht. Und was er bei der Pressekonferenz, einmal hat er ja, glaube ich, einen Affen bestellt und einmal lauter rohe Eier. Also sie hat immer gedacht, was wird das jetzt? Und was muss ich zurück nach Wien melden?
Ach, den Alf müssen wir auch immer einladen. Ja. Simone, welche Lieblingserinnerung oder Anekdote hast du denn?
Ich war ja nur als Person zweimal präsent, also einmal als Sängerin, einmal, wie ich eben für eine Zeitung geschrieben habe. Und daher habe ich ja nur 2 Jahre zur Auswahl. So mein eigenes Jahr und dann, wo der Thomas Forstner war, wo der lieber Christian dabei war. Und ich erzähle lieber was aus meinem Jahr, weil das nächste Jahr war dann nicht mehr so lustig. Und das ist nur eine kurze Geschichte. Also wer mich kennt, weiß ja, ich liebe Schuhe und damals war es so, da durfte man ja nicht ohne Strumpfhose eben auf der Bühne stehen, weil das war, heute haben die Frauen alle nackte Beine, also das ist viel schicker. Sylvie Meiss oder so, die würde nie eine Strumpfhose anziehen, halt gibt es Bräunungssprays und ja. Christian lacht schon. Und ich habe, weil ich ja immer auf Nummer sicher gehe, habe ich zur Kostümdame vom ORF, weil es meine größte Sorge war, man könnte eine Strumpfhose kaputt machen oder eine Strumpfhose irgendwie zerreißen. Also ich brauche irrsinnig viel Strumpfhosen mit. Und sie hat dann einmal gesagt, Simone, du hast aber jetzt schon 3 Strumpfhosen. Und ich sage, ja, nein, das reicht nicht, wir brauchen 10. Ja? Weil du bist ja doch eine Woche da und theoretisch könntest du ja jeden Tag eine Strumpfhose zerreißen. Und dann habe ich im Koffer, bei mir selber, muss man sich vorstellen, habe ich ja das alles drinnen gehabt. Und ich dachte noch so, oh, das ist ja eine Riesenverantwortung. Jetzt habe ich doch, was ist, wenn der Koffer verloren geht, über was mir ich Gedanken gemacht habe.
Aber du tust so, als ob er in Zagreb keine Strümpfe
kaufen. Ja, es war richtig Multitasking. Also Frauen, wir Frauen sind halt so. Ja. Eine andere macht sich Gedanken, singe ich das Lied richtig? Nein, meine Sorge war, reißt die Strumpfhose oder reißt sie nicht?
Aber mehr Aufregung war auch damals eher wegen deinem Oberteil, dass du noch dieses rote, dieses Jäckchen anziehen musstest, oder? Damit man nicht so viel vom Dekolleté sieht.
Ja, das waren ja damals doch noch andere Zeiten. Ich persönlich, ich habe gegen das Jackerl, ich weiß es gar nicht mehr. Wenn ich es heute anschaue, denke ich mir, es hat ja ganz schick ausgeschaut. Ich hätte mich wohler gefühlt, ohne, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich schaue jünger aus oder so. Aber mein Gott, die Schulterpolster, das waren halt so die 80er, 90er Jahre noch, wenn man es heute anschaut. Es ist lustig, aber das mit den Schuhen und überhaupt mit den Klamotten, das verfolgt mich ja heute noch. Immer ein heißes Thema für uns Frauen überhaupt.
Und die letzte Frage natürlich, was ist denn der Lieblingssong vom Song Contest aller Zeiten? Kleiner Tipp, Simone, du darfst natürlich auch deinen eigenen Titel nennen.
Christian. Das könnte ich nie, das wollte ich auch nie. Aber ich bleibe da total solidarisch mit Österreich. Ich habe da so geweint, ich war so gerührt. Und wenn ich dran denke, dann kommen wirklich jetzt schon wieder die Tränen, das wird immer bleiben, war Conchita Wurst mit Rise Like a Phoenix. Das ist einfach damals grandios gewesen. Und man kann es auch, wird es auch nie mehr toppen können. Und jetzt kommen mir schon wieder die Tränen, aber es war ein Moment, das kann man gar nicht beschreiben, wie schön das war.
Da hat wirklich alles,
Na, ehrlich, ja. Das ist so, man war so gerührt und das kann man immer wieder, wenn man sich das vorstellt, den Film ablaufen lässt, ich glaube, das war für alle, die ein Herz für den Song Contest haben, also in Österreich natürlich ganz besonders.
In dem Fall sogar mehr.
Ja, einfach ein Wahnsinn und das wird immer so bleiben. Ich habe fertig.
Also mein internationaler Siegertitel aus allen Jahren ist eigentlich Euphoria von Loreen. Das ist eine Nummer, an der kann ich mich nicht satt hören. Und ich möchte aber auch sagen, es gibt viele österreichische Beiträge, die jetzt nicht hoch gelandet sind, aber die ich einfach liebe, wie Die Zeit ist einsam von Dimmler Brauer. Ich möchte einfach für diesen Titel hier noch einmal eine Lanze brechen.
Bin schöner ab, Song.
Habe auch fertig, ja. Ist ja wirklich ein sehr schöner Song und live auch nicht leicht zu singen. Aber es gibt so Lieder, die begleiten einen ein ganzes Leben.
Ja, vielen Dank, Simone. Wir nehmen noch eine Episode auf. Dazwischen gibt es einen Kaffee.
Sehr gerne.
Aber bis dahin sagen wir auf Altösterreichisch natürlich Merci,
merci,
Sherry.
Merci, Jury. Das kleine Song Contest-Ergebnis am Schluss. Marco, hast du ein paar Ergebnisse für mich?
Ich darf zum ersten Mal das kleine Song Contest-Ergebnis präsentieren. Ich bin ganz aufgeregt.
Es ist eine große Ehre, enttäusch mich nicht.
Ja, es wird jemand sehr enttäuscht sein, wenn ich jetzt gleich Platz 8 bekannt gebe. Nämlich unser Ralf Strobel, unser Norwegen-Fan aus der Messi-Jury 1. Und während wir hier aufzeichnen, schickt uns die Manuela Tiefnig, auch aus der Messi-Jury 1, gerade ein Foto aus Barcelona, wo man unsere 8 Platzierten auf der Bühne sieht. Ja, die maskierten Wölfe aus Norwegen haben unsere Messi-Jury 2 nicht überzeugt und nur 16 Punkte.
Oh, oh, oh.
Oh, oh, oh. Das könnt ihr übrigens korrigieren. Wenn ihr sagt, das ist ungerecht, dann schickt uns eure Top 10 an marco@mercisherry.at. Es geht nur so. Ja? Platz 7 sind die isländischen Schwestern mit 18 Punkten. Platz 6 Griechenland, lieber Alkis. Griechenland stirbt mit uns gemeinsam einen Tod mit 25 Punkten.
Oje, oje, oje.
Naja, Die Together geht natürlich immer, gell? Und ob das nicht eine self-fulfilling prophecy wird. Platz 5. sie snappt sich auf den 5. Platz, nämlich Armenien mit 27 Punkten. Auf Platz 4. Die Jury hat das Guilty Pleasure aus Kroatien zwar anerkannt, aber für die Top 3 reichte es mit 28 Punkten, also nur ein Punkt mehr als Armenien, nur ganz gerade nicht. Ja. Platz 3, jetzt brauchen wir schon Fanfaren, oder?
Wir haben schon genug Musik gehabt.
Okay, Frankreich, oder die besser die Bretagne, kann man sagen. Sie schafft es in die Top 3 mit 30 Punkten. Und auf Platz 2 der Weltschmerz aus Portugal, Saudade, Saudade, überrascht doch, finde ich, und erreicht mit 34 Punkten den erstaunlichen zweiten Platz, zumindest in der Merci Jury 2. Und Platz 1, wer hätte bei einem Song Contest Bewerb je für möglich gehalten, dass das Vereinigte Königreich an der Spitze liegt?
Also nicht aber, in den 2020ern.
Ja, genau. Aber surprise, surprise, so ist es. Deswegen werden wir den Song, der mit 46 Punkten Platz 1 heute erreicht hat, dann auch nachher in voller Länge nochmal hören.
Yay.
Spaceman.
Yes.
Und Alkis, mein Lieber, es war wieder so schön mit dir, auch wenn du zu Hause noch in Quarantäne bist. Ich umarme dich quasi virtuell mit ganz vielen mild wünschen.
Und Abstand.
Und Abstand. Aber kein Anstand.
Den hatten wir beide noch nie. Glaubt mir das.
Aber in dem Sinne, bleibt anständig da draußen. Ja. Und wir sagen euch wie immer Merci.
Merci, Sherry.
Missing Link.